Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überblick. Hallo Tina.
Hallo Henning.
Hi. Tina, wir wollen uns heute thematisch mit der Rolle von Mitarbeitervertretungen, Betriebsräten im Kontext von Beratung und Supervision beschäftigen. Nun hast du ja auch schon eine längere Geschichte als Arbeitnehmerin auch. Kannst du mal sagen, wann du so das erste Mal mit dem Thema Mitarbeitervertretungen, Personalrat, Betriebsräte in Verbindung gekommen bist und was das für Situationen waren?
Also wirklich das erste Mal oder willst du jetzt mehrere Sequenzen?
Ah, vielleicht das Interessanteste für unsere Zuhörenden.
Okay. Also einmal in Berührung gekommen bin ich, als ich in einer Kommune beschäftigt war. Da bin ich selber Personalvertretung gewesen, aber nicht so lange, weil ich dann festgestellt habe, mit einem Baby und der Arbeit parallel, das hat nicht so gut funktioniert. Und es gab dann auch eine Organisationsveränderung, also das habe ich dann nicht so lange gemacht. Ich habe aber festgestellt, in der kurzen Zeit, auch mit dem Personalrat, den ich dann natürlich auch weiter beobachtet habe, ich kannte ja auch die Leute dann da drin und so, das war schon so ein bisschen so ein zahnloser Tiger. Das hat mich so ein bisschen desillusioniert, weil in meiner Haltung, vor allem damals, war ich schon so diese, ja, hatte ich so eine Idee von die Rebellin, die so mit der roten Fahne vorne wegläuft und so, ne? Aber so war es halt überhaupt nicht. Und meine Desillusionierung war dann, kam dann vielleicht auch daher, dass manche in der Personalvertretung wirklich auch sehr, sehr nah an dem Kämmerer waren, zum einen, und an der Personalabteilung. Und dann habe ich gedacht, na und wie geht denn das jetzt, wenn ihr da so nah dran seid? Und also so ein bisschen anbiedern war das auch, also in meiner Wahrnehmung damals, würde ich vielleicht heute anders sehen, weiß ich nicht. Wie geht denn das dann jetzt hier, die Mitarbeiter gut zu vertreten? Und dann war das Thema für mich aber auch irgendwie nicht mehr so relevant, bis ich zu einem späteren Zeitpunkt in der Supervision, in der Einzelsupervision jemanden hatte, der als Betriebsratsvorsitzender immer wieder Probleme hatte, also wirklich also ein Burnout hatte, immer wieder sich aufgerieben hat und so weiter. Und habe mich dann da auch nochmal ganz anders mit diesem Thema auseinandergesetzt, also durch die Auseinandersetzung mit ihm, also diesen Verstehensprozess auch nochmal, ne? Und die Geschichten, die er erzählt hat, ne? Und habe so verstanden damals, dass das, was ich ursprünglich dachte, was Interessenvertreter in den Betrieben tun, nicht das ist, was möglich ist, also was in diesem Handlungsspielraum überhaupt geht. Also diese Idee von, man kämpft so für die Interessen der Arbeitnehmer, das war gar nicht das, womit er sich auseinandergesetzt hat in der Form, sondern das war eine Mischung aus, also eigentlich in alle Richtungen irgendwie eine Brücke bauen, sowas war das. Also in alle Richtungen irgendwas aufbauen und halten, so. Und das war in dem für ihn total schwer, weil er in einem Betrieb war, wo sehr viel Personalwechsel war, das hat natürlich immer Ursachen, wo sehr viel es um Belastung ging und um Überbelastung und um eine sehr anspruchsvolle Arbeit mit Menschen und er einfach auch gar keine Lösung präsentieren konnte. Wenn du Fachkräftemangel hast, dann hast du Fachkräftemangel, ne? Also wo willst du die Leute herholen? Also das hat nochmal mein Bild nochmal verändert, mein Blick auch nochmal geweitet. Ja, wie war es bei dir?
Ja, ich habe also zwei Situationen im Kopf. Ich hatte einmal im Kontext von Leitung, stellvertretende Leitung eines Jugendhilfeträgers, bin ich in Kontakt mit der Mitarbeitervertretung gekommen, weil sich eine Mitarbeiterin beschwert hat darüber, dass sie eine zu hohe Arbeitsbelastung hat. Und der Konflikt bestand schon sehr lange. Ich habe das total anders gesehen und der ist dann aber auch sozusagen bis zur Personalabteilung und Mitarbeitervertretung, da sollte es dort ein Konfliktgespräch geben unter Moderation der Personalabteilung zusammen mit der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung und dieser Mitarbeiterin und mir und als stellvertretende Leitung und meiner Einrichtungsleitung. War ein unglaublich anstrengendes Gespräch, das weiß ich noch. Das ging ohne Pause 2,5 oder 3 Stunden und ist auch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Und ich weiß aber noch, dass die Vorsitzende, die dort beteiligt war, die war gefürchtet in der Organisation. War gefürchtet. Konnte nie jemand so genau sagen, warum, aber sie war so von der Typin her jemand, die überhaupt kein Blatt vom Mund nahm und auch der Geschäftsführung Paroli bot. Ob das eine Wirksamkeit hatte, das kann ich gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass meine Einrichtungsleitung damals auch schon Sorge hatte vor diesem Gespräch, aber auch sehr, sehr, sehr gut vorbereitet war. So,
Klingt nach einer
also.
intelligenten Frau, die sich
Ja.
nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen lässt.
Ja. Wobei, also einmal das und auf der anderen Seite aber auch, also kommunikativ würde ich sagen, also diese triadische Kompetenz, da müssen wir darauf zu sprechen kommen, auch noch, ne? Also auch zu vermitteln aus meiner Sicht, die nicht wirklich gegeben war. Und das andere betraf die Struktur von Mitarbeitervertretungen. Und zwar, wir waren ein relativ kleiner Träger, der angegliedert war an eine große diakonische Einrichtung. Und es fanden Wahlen statt. Und aus einem Team der stationären Jugendhilfe wurde eine Mitarbeiterin gewählt. So, und die hatte sozusagen Sitz sicher in der Mitarbeitervertretung. Das bedeutete nun aber, dass aufgrund der Treffenssequenzen, das war ein bestimmter Tag in der Woche, wo diese Mitarbeitervertretung zusammengekommen ist, sie für diese Tage aus dem Schichtdienst völlig raus war. Und das Team sozusagen dann immer drumherum planen musste. Und da ist dann ein Konflikt entstanden. Sie wollte das gerne machen und das Team hat gesagt, also das ist dein Recht, wenn du das machen willst, dann kannst du das machen. Einrichtungsleitung hat das auch gesagt, hat er sich aber deutlich positioniert im Sinne von, das findet sie im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit im Team schwierig und Dienstplan. Und letztendlich ist es dann so gelaufen, dass die Person, die gewählt war, gesagt hat, wenn das Team sich entscheidet, dass sie das nicht tun soll, würde sie das mitgehen und auf diese Stelle verzichten. Und ich fand das total schwierig, weil das ja ein strukturelles Problem war. Also für die weder eigentlich das Team ka was kann, noch die Person, wahrscheinlich noch nicht mal die Einrichtungsleitung. Und sie hat es dann dementsprechend nicht angetreten, die Stelle. Ich weiß aber, dass das zum Beispiel dann ein Thema in der Supervision geworden ist, in
Das
dem
ist eine
Team.
gute Überleitung jetzt, Henning.
So, gut, ne? Ja,
Sehr
genau.
gut.
Und wir haben uns ja heute einen Gast eingeladen, der Experte ist für Mitarbeitervertretungen und für Betriebsräte. Er ist gelernter Industriekaufmann, studierter Diplom-Betriebswirt, studierter Psychologe und in Erwachsenenbildung an der Universität Bremen, hat auch an der Universität Bremen promoviert im Jahr 1994. Und habilitiert im Fach Psychologie 2002. Thema war, ich hoffe, ich habe das richtig rausgesucht, Emotionen und Anerkennung in Organisationen. Er hat von 1986 bis 2019 im Studiengang Psychologie der Universität Bremen gelehrt und auch an anderen Universitäten Lehraufträge inne gehabt, ist seit 2011 Hochschullehrer am Zentrum für Arbeit und Politik der Universität Bremen und führte vom Jahr 2000 bis 2021 Kurse in Bezug auf Betriebs- und Personalräte, Mitglieder von Mitarbeitervertretungen in Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer Bremen und IG Metall und ist ein Supervisor. Herzlich willkommen, Erhard Titel.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich habe gedacht, wenn ich so zuhöre, das muss ja ein interessanter Mensch sein. Freue mich, dass wir das heute machen können, weil das ja doch ein Thema ist, was in der Supervisionsszene so ein bisschen am Rande ist, aber ich finde eigentlich ein wichtiges Thema ist. Und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Was du genannt hast, war den Titel meines Buches, der Habil, weil die Arbeit selbst hieß Trianguläre Räume in Organisationen. Dann habe ich aber beschlossen, ein Buch, was so heißt, kauft keiner, weil meine Promotion, die hieß Das Zwischending. Da ging es um die Personifizierung des Computers. Und das habe ich tatsächlich unter Das Zwischending publiziert. Das hat niemand gekauft. Und dann habe ich beschlossen, wenn ich jetzt die Habil veröffentliche, dann brauche ich einen Titel, der sozusagen eher wichtige Begriffe hat wie Emotion und Anerkennung in Organisationen. Darüber haben sich dann auch Rezensenten beschwert, weil sie gesagt haben, das Buch handelt eigentlich gar nicht davon, was natürlich nicht richtig stimmt. Aber sonst war alles eine ganz wunderbare Vorstellung. Vielen Dank.
Super. Erhard, aber ich habe es gerade bei der Vorstellung, ist mal kurz mein supervisorisches Interesse geweckt
Ja.
worden. Für unsere Zuhörenden, wie kommt denn der Wechsel von den Wirtschaftswissenschaften in die Psychologie zustande? Magst du da ein paar Worte zu sagen?
Ja. Der ist wenig geheimnisvoll. Ich habe eine Lehre gemacht vorher im Bayerischen, bin Industriekaufmann und habe dann beschlossen, dass ich nicht an so einem Schreibtisch in einer, bei Brüder Knauf war das Westdeutsche Gipswerke, da habe ich nicht mein Leben gesehen und habe dann beschlossen, ich studiere. Und weil ich wurde in der Zeit auch politisiert und das hat richtig nochmal so einen intellektuellen Schub auch. Ich war eigentlich ein mäßiger Schüler und glaube ich relativ eher durchschnittlich langweiliger Typ. Und als ich dann anfing, damals bei den Users was zu machen, merkte ich plötzlich, wie ich zu denken anfing und zu lesen anfing. Und das war richtig wie eine Persönlichkeitsentwicklung aus dieser Politisierung heraus. 1969, 70, da gab es dann die Lehrlingsbewegung. Also habe ich beschlossen, ich studiere und studiere Wirtschaft. Und das wollte ich nicht in Bayern tun. Dann bin ich nach Hessen und bin an der Gesamthochschule Kassel gelandet, die damals einen Betriebswirtschaftsstudiengang hatte, wo man auch an der Universität politische Ökonomie belegen konnte. Also das war für mich wunderbar. Und dort stieß ich dann über eine Freundin auf Hans Kilian. Hans Kilian ist einer von den politisch aktiven, tätigen, bekannten Psychoanalytikern gewesen. Es gibt heute auch den Hans-Kilian-Preis. Das ist sozusagen so eine philosophisch-theoretische Ecke in der Psychoanalyse. Und das hat mich so begeistert. Ich bin also so begeistert in dessen Vorlesung gesessen, dass ich die richtig in mich aufgesogen habe und dann habe ich gemerkt, die Betriebswirtschaft ist es eigentlich nicht. Und dann habe ich mich eben auf einen Psychologiestudienplatz beworben.
Aha, interessant, spannend. So, nun hast du ja mir und Tina schon bei unseren Berührungspunkten mit Betriebsräten
Ja, ich habe gedacht,
gehört.
alleine die Fäden aufzugreifen, die ihr ausgelegt habt, könnten wir 2 Stunden drüber reden.
Ja,
Das sind
super.
hochspannende Geschichten gewesen.
Ja.
Und ja, wo fange ich jetzt eigentlich an? Also einmal habe ich gedacht, mit den Personalräten, das hat mir richtig eingeleuchtet. Ich arbeite lieber mit Betriebsräten und auch zum Teil mit Mitarbeitervertretern als mit Personalräten, weil die Personalräte tatsächlich ein Stück die Verrechtlichung des öffentlichen Dienstes widerspiegeln. Die können zum Teil auch gar nicht anders, weil das so hochgradig vorgegeben ist, wie man mit personellen Dingen umgeht und was man da alles zu Rate ziehen muss. Da leiden die schon auch selbst drunter. Ja, das mit der Angst vor der Vorsitzenden, das fand ich ganz interessant, weil es gibt tatsächlich so in der Literatur diesen Gedanken, Betriebsräte kommen immer ein Stück auch von oben. Die sind zwar sozusagen in der Hierarchie in der Regel ja eher unten, weil sie meistens keine Führungskräfte sind. Dadurch, dass sie aber einen relativ unmittelbaren Zugang zu den höchsten Führungskräften haben, also zum Vorstand, zur Geschäftsleitung, zur Einrichtungsleitung, haben gerade mittlere Führungskräfte oft tatsächlich ein bisschen Angst vor den Mitarbeitervertretungen, weil die sozusagen ja in einer komischen Situation sind. Da kommt oft jemand, kommt eine Erzieherin, eine Sozialpädagogin und ich bin jetzt Einrichtungsleiterin. Leiterin und die kommt aber und sozusagen mit ihrem Zugang zum Geschäftsführer und dann kann man das nicht, das ist ganz schwierig einzuordnen, aber für die Betreffenden selbst ja auch. Also ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über den paradoxen sozialen Ort von Betriebsratsvorsitzenden oder von Betriebsräten im sozialen System Betrieb, weil die eben sozusagen eigentlich auf allen Ebenen ein Stück präsent sind. Die sind als Kollegen unten bei ihren Kollegen, sag mal, unten präsent. Die können auf allen Ebenen zu allen Leuten Zugänge haben und sie sind natürlich als Mitmanagende der ganzen Einrichtung, des ganzen Betriebs, dann auch in Arbeitskreisen mit den Geschäftsführern. Und das ist für die selbst nicht so einfach zu sagen, wo gehöre ich eigentlich hin? Ne, jeder weiß im Betrieb normalerweise, was ist mein Ort in der Hierarchie? Aber so ein Betriebsrat weiß nicht, wo ist mein Ort in der Hierarchie, sondern der hat quasi einmal die ganze Hierarchie rauf und runter, aber nicht wirklich einen festen Ort. Und das ist zum Beispiel immer auch schon ein Coaching- oder ein Supervisionsthema, zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit dieser Spannung von eigentlich ganz unten bis ganz oben in meiner Betriebsratsidentität um.
Das finde ich super spannend, dass du das sagst, weil genau das war Thema bei dem Supervisanten von mir. Also der kam auch von eigentlich der statusniedrigsten Gruppe innerhalb der Organisation und das waren die Themen. Also der hatte dann sich natürlich sehr identifiziert, auch mit den statusniedrigen anderen Gruppen in der Organisation und wollte die richtig gut vertreten und ist da natürlich also an totale innere Grenzen gestoßen, weil du kannst es eben nicht so machen, wie oft dieses Bild ist, ne? Man geht da mit der roten schwenkenden Fahne so vorne weg, dann durch den Betrieb, das funktioniert ja nicht. Und das hat er eben auch gemerkt und saß dann genau, wie du es gerade beschrieben hast, in diesen Runden, in diesen Gruppen und hat das auch glaube ich, gut gemacht, so wie ich ihn erlebt habe vom Habitus her. Aber innerlich hat er immer gedacht, aber ich bin doch der ohne Schulabschluss. Ja, ich bin doch der, der eigentlich nichts weiß und nichts kann. Und jetzt sitze ich hier. Also der hatte so ein, ja, so, es war glaube, so ein habituelles Passungsproblem, was er da hatte,
Genau.
ne? Ihm fehlte das Wissen auch zum Teil und hinterher fehlten ihm Verbündete und immer dieser innere Auftrag, ich muss hier was rausholen für die Belegschaft, ne? Und gleichzeitig dann immer irgendwie werde ich hier anerkannt, wird mir zugehört, wie geht das hier mit uns, ne? Darf ich hier an diesem Tisch sitzen? Und wenn er dieses Gefühl hatte, dann auch ganz viel Wut. Wut, natürlich darf ich hier am Tisch sitzen, ja? Also ganz viele Emotionen, also da war alles drin, Scham, Wut, da ging es um so viel, ne?
Und das betrifft nicht nur den Status, sondern das betrifft eigentlich auch sozusagen die inhaltlichen Themen. Also ich habe so eine Auflistung mal gemacht, was ein Betriebsrat alles können muss, also mit welchen Themen er eigentlich beschäftigt ist. Und dann kann man, wenn man das addiert, gibt es kaum im ganzen Betrieb jemanden, der so ein Kompetenzprofil hat. Also man ist eigentlich, oder man ist Betriebswirt ein Stück, man muss mit technischen Fragen, man muss mit Umweltschutzfragen, man ist mit Gesundheitsfragen beschäftigt, mit dem Arbeitsschutz, mit Personal. Also man hat eigentlich sozusagen mit den ganzen Themen, auch den Innovationen heutzutage zu tun und hat das Gefühl, ich bin eigentlich sozusagen eine ganz große Nummer. Und gleichzeitig, und da finden sich Betriebsratsvorsitzende auch immer wieder, wenn ich das mal auf dem Vortrag benutze, gleichzeitig haben sie aber das Gefühl, sie sind Universaldilettanten,
Ja,
weil sie
genau.
zwar mit allem beschäftigt sind, aber eigentlich es nichts gibt, wo sie das Gefühl haben, da verstehe ich wirklich sachlich genug davon.
Ja, und sie
Und
müssen
dies,
immer wieder gewählt werden, ne?
genau,
Also
das kommt noch dazu.
du musst ja alle paar Jahre wieder gewählt werden und dann ansonsten bist du wieder zurück da unten,
Ja,
wo
alle
du
4 Jahre.
herkommst.
Du musst erstmal wiedergewählt werden als ganz normaler Kandidat ins Gremium. Und dann musst du wiedergewählt werden in deinem Gremium, in die Rolle des Vorsitzes und der Freistellung.
Ja, du
Das sind so.
musst dich ständig bewähren, weißt du?
Genau. Und ich finde, dass du vorhin das Schlüsselwort für mich auch schon genannt hast, Betriebsräte sind Brückenbauer. Und das ist ja auch ein Gesetz so. Fand es ganz witzig, weil in einem Podcast, den ihr gemacht habt mit den beiden DGSV-Vorsitzenden, geht es ja ganz kurz auch darum, warum bin ich, Henning, du hast ja gesagt, ich habe überlegt, gehe ich in die Gewerkschaft oder gehe ich in die DGSV? Das fand ich witzig, weil ich dachte, das ist einfach was sehr Unterschiedliches, weil die DGSV ist eben der Berufsverband. Und zuständig, wie alle Berufsverbände, ja eben eher für die inhaltliche Arbeit, den inhaltlichen Aspekt professioneller Arbeit, währenddessen Gewerkschaften natürlich zuständig sind für das Drumherum, also für die Erwerbstätigkeit. Und ich habe mit dem Roland Kunkel mein Positionspapier für die DGSV geschrieben über gute Arbeit. Und dann haben wir gesagt, das sind die beiden Aspekte guter Arbeit. Das eine ist, ich will gute Arbeit machen. Oder ich soll auch gute Arbeit machen, also in der professionell gute Arbeit zu leisten. Und das ist etwas, was Supervisoren ja unterstützen. Also die Teams oder die Einzelnen dabei, gute Arbeit auch machen zu können und einen Begriff auch zu haben von guter Arbeit. Und das andere ist aber, ich kann eigentlich nur gute Arbeit machen, wenn ich selbst auch gute Arbeit habe. Und das ist der Aspekt, sozusagen gute Arbeit machen können und gute Arbeit zu haben, sind für mich sozusagen der Professionsaspekt von Arbeit und der arbeitspolitische. Und das ist ja quasi der gewerkschaftliche Aspekt oder der, um den sich Betriebsräte dann auch kümmern, die aber im Betrieb meist auseinanderklaffen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Ich kann leider jetzt keine Schaubilder zeigen, aber wenn man sich Mitarbeiter anguckt, kann man sagen, die Mitarbeiter haben den beruflichen Aspekt. Und die Mitarbeiter haben den Aspekt, dass sie eben Erwerbstätige sind. Die machen das ja, um Geld zu verdienen und wollen auch gute Arbeitsbedingungen als Arbeitnehmer haben.
Absolut.
Und die Führungskraft hat ja auch beides. Die Führungskraft ist zuständig sozusagen für den fachlichen Aspekt, die Qualität der Arbeit, die wir leisten, unseren Klienten gegenüber. Aber die Führungskraft ist natürlich auch Vertreter des Arbeitgebers. Also auch da hat man noch mal dieselbe, nicht Spaltung würde ich nicht sagen, dieselbe Doppelung. Ne? Und in dem traditionellen Supervisionsdreieck, Mitarbeiter, Führungskraft und Klienten, da steht im Zentrum die Arbeit, also die berufliche Arbeit. Und bei dem betriebspolitischen Dreieck hast du auch Mitarbeiterführung, aber dann eben den Betriebsrat. Das ist dann sozusagen, der ist dann auf der Seite, wo im beruflichen Dreieck die Mitarbeiter wären. Und man muss eigentlich beide Dreiecke balancieren. Und die Frage ist, wenn ich jetzt als Supervisor, letztens war ich in der Supervisionsausbildung, da mache ich manchmal ein Seminar über, wie verändert sich die Arbeitswelt. Und dann ist mir wichtig, dann immer so einen kleinen Teil auch zu machen über den Betriebsrat und diese arbeitspolitische Dimension. Und dann sage ich so naiv, wohl wissend, dass das natürlich Quatsch ist. Ich sage, und wenn ich dann gemäß des Dreieckskontrakts ins Unternehmen gehe oder in die Einrichtung gehe, dann treffe ich mich mit dem Team und mache mein Vorgespräch. Und dann gehe ich zur Leitung und mache das Vorgespräch. Und dann gehe ich natürlich zum Betriebsrat und mache das Vorgespräch, damit alle wichtigen beteiligten Seiten auch in meinem Dreieckskontrakt, dann sitzen die alle da, gucken mich an, gucken, als käme ich vom Mars. Weil
Ja.
natürlich geht niemand zum Betriebsrat.
Nein.
Ne? Und das heißt, diese Seite, die eine wichtige und also vollgültige Seite der Arbeitswelt ist, bleibt oft außen vor. Man jetzt noch in Rechnung stellt, dass aufgrund der Krisenhaftigkeit der Welt und der Arbeitswelt in vielen Supervisionen fachliche Themen eher in den Hintergrund treten und viele gar nicht mehr Fallarbeit und sowas richtig machen können, weil die über ihre Arbeitsbedingungen reden wollen, dann hat man das Paradox, dass Supervisoren gelernt haben, diesen Berufs- und Professionsteil ins Zentrum ihrer Beratung zu stellen, aber sie im Konkreten ihrer Supervision eigentlich eher diese arbeitspolitischen Fragestellungen finden, für die sie weder richtig qualifiziert sind, noch eigentlich wissen, ja, was soll ich da als Supervisorin jetzt machen? Wie kann ich da eigentlich beraten? Und das ist, glaube ich, ein aktuelles Thema, was sehr viele Supervisorinnen und Supervisoren betrifft und was, glaube ich, an der DGSV-Spitze auch reflektiert ist, aber eigentlich, glaube ich, in der Community noch nicht wirklich angekommen ist.
Also wenn man sich mit anderen Supervisoren austauscht, aber ich erlebe es auch tatsächlich in der Lehre, wenn ich Seminare mache, wo es um Beratung geht oder um Supervision geht, es gibt so eine Tendenz, das dann zu individualisieren. Also weil da kannst du es ja
Genau.
bearbeiten, am Individuum. Und an die Strukturen geht man aber nicht ran. Und diese politischen Fragen, die du jetzt aufwirfst, das sind Strukturfragen. Und die
Ja.
kannst du nicht auf dem Individuum klären, auf der Ebene.
Total spannend. Will ich dir total recht geben, Tina. Und ich habe gerade also auch an meine eigene Supervisionspraxis gedacht und sozusagen auch, wie behandle ich eigentlich innerlich Themen, wenn sowas kommt wie, ne? Ich sitze in einem Büro, da knallt die Sonne drauf und ich habe noch nicht mal einen Ventilator.
Zum
So,
Beispiel.
ne? Und ich dann innerlich sage, ja, das ist ja auch blöd, ne? Und innerlich der Fallarbeiter angeht, okay, ist das jetzt eine Verschiebung oder eine Abwehr, um nicht über die Klienten zu sprechen? Ja? Also, wo das sozusagen schnell auch bei mir angeht und ich dann immer gucken muss, okay, was ist denn da dran und geht es jetzt tatsächlich um Arbeitsbedingungen und das überhaupt nicht ausschließen will, auch dass das mir teilweise auch durchgeht, weil ich genau das, was du gesagt hast, Erhard, und du, Tina, auch dann die Strukturen nicht in den
Und
Blick
dir wird es
nehme.
dann auch heiß auf deinem Stuhl.
Ja, genau. So, und genau, exakt. Also ich erinnere mich an ein Jugendamt, das immer wieder gesagt hat, also die hatten jetzt so viele Vorfälle, wo auch gewalttätige Klienten reingekommen sind, die sich wünschen, dass die Türen erstmal oben verschlossen sind und dass
Klar.
unten sich angemeldet wird und die Menschen hochkommen. Oder eine Security oder ein Notfallknopf, was auch immer. Und
Ja.
das seit Jahren aber von der Kommune nicht gehört wird, ja.
Und um so Fragen kümmert sich zum Teil, also ich finde das gerade mit dem Security-Knopf, ich bin ja Teil, also als Wissenschaftler in der Jury des Deutschen Betriebsrätepreises. Das gibt es seit 15 Jahren und da werden immer ausgezeichnete Betriebsratsprojekte ausgezeichnet. Und in diesem Jahr haben wir zwei Einreichungen gehabt von Krankenhausbetriebsräten, die sich darum gekümmert haben, zu sagen, wie schützen wir eigentlich unsere Mitarbeiter? Weil die Aggressivität sozusagen von den Patienten, angefangen von der Aufnahme, aber auch sozusagen in der Station, das hat sehr zugenommen. Und da dann sozusagen einmal eine Betriebsvereinbarung mit dem Management abzuschließen und auch tatsächlich praktische Maßnahmen sich zu überlegen, was tun wir eigentlich für den Schutz der Mitarbeiter, bezogen auf die zunehmende Aggressivität in der Gesellschaft. Das war jetzt zum ersten Mal ein richtig starkes Thema, auch in den Einreichungen von Betriebsräten aus den Betrieben. Die Annette Mulkau hat letztens einen Vortrag gehalten in Wien, als bei Angela Gotthard Lorenz. Das Institut löst sich ja auf, die gehen alle sozusagen in Rente und das ist so ein angestammtes österreichisches Supervisionsinstitut, dem ich auch einiges verdanke. Und da gab es eben einen großen Kongress nochmal und da hat sie gesagt, die DGSV hat eine Umfrage gemacht, was beschäftigt Supervisanten zurzeit eigentlich. Also womit sind Supervisorinnen und Supervisoren konfrontiert? Und das sind eben wesentlich wirtschaftliche Belastungen und politische Einflüsse, also Ressourcenverknappung, Einsparungen, Kriege, politischer Rechtsdruck, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und, zweiter Punkt und letzter, soziale und psychische Belastungen, fehlendes Personal, Veränderungsdruck, Aggressivität, Fachkräftemangel, Überlastung, Angst, Unsicherheit, Anspannung und Unzufriedenheit. Und wenn man sich die anguckt, dann sind das eben nicht die klassischen professionellen Fragen, sondern das ist einfach die Wucht des gesellschaftlichen Wandels, der gesellschaftlichen Transformation, die bei den unseren Klienten ankommt und dann aber eben auch in der Supervision ankommt. Und das fand ich ganz schön, dass die DGSV da auch versucht, sozusagen zu überlegen, wie reagieren wir eigentlich auf diese Fragen.
Und wie reagieren wir auf die Fragen? Gab es eine Antwort?
Da kann ich jetzt noch keine, also da kann ich keine Antwort auf geben.
Ja.
Doch, indem die dann zum Beispiel Fortbildung zu machen
Ja.
oder eben Tagungen organisieren. Wie gehen wir mit solchen Fragen um?
Durch die gesellschaftlichen Entwicklungen sind natürlich, gerade wenn ich Supervision in der sozialen Arbeit mache, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, wenn Strukturen der Gesundheitsversorgung, sozialen Arbeit zusammengestrichen werden, sind die Klienten viel, viel belasteter.
Ja.
Und dadurch auch die Mitarbeitenden viel, viel belasteter, ja. Und gerade dieses Beispiel mit der zunehmenden Aggressivität. Also ich komme ja so, meine Anfänge in der sozialen Arbeit habe ich im Bereich insbesondere so Deeskalationstrainings und sowas gemacht.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Neigung, zunehmende Aggressivität und Herausforderungen auch ein Stück weit zu individualisieren. Ihr kommuniziert nur nicht gut genug, deswegen sind die Klienten aggressiv. Was ein Teil ist in bestimmten Feldern. Aber natürlich auch die Struktur völlig vernachlässigt wird, ja. Also alleine im Dienst mit 10 hochbedürftigen Jugendlichen.
Ja.
Ja, also da ist ja schon, also 1 zu 10, das ist schon aggressiv. Von der Struktur her, ja. Dann den zweiten Nachtdienst in Folge, weil wieder jemand krank ist, ja. Und dann kommt der Eskalationstrainer um die Ecke und sagt, du musst mehr auf dem Selbstoffenbarungsohr hören und nicht so viel auf dem Beziehungsohr, ne? Dann wirst du nicht so schnell sauer. So.
Ich finde es auch manchmal ganz gruselig, ne, was für Betriebe denn so für die Ideen entwickeln. Wie kann man ja genau solche Fragen nach Sicherheit und also wie kann man darauf reagieren, wie kann man darauf antworten? Und mir fällt dazu eine Szene ein, das fand ich auch ganz witzig eigentlich. Im Nachhinein, für die Leute war es gar nicht witzig, wo dann in einem Jobcenter Sorgen geäußert wurden hinsichtlich ihrer Sicherheit. Und das ist natürlich auch begründet. Es gab zu der Zeit mehrere tödliche Übergriffe, die in der Presse gelandet sind. Das, was nicht tödlich ist, landet da ja oft gar
Ja,
nicht, ne? Also
nee,
es gibt sehr, sehr viele Übergriffe. Da gab es auch eine Studie von der Bundesagentur für Arbeit. Und das hängt ja mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Einmal damit, dass Menschen am Existenzminimum sind, und da natürlich auch in Ausnahmesituationen, in besonderen Krisen stecken. Und das sind auch eben viel Klienten mit besonderen Problemlagen.
Ja.
Und das Personal der Jobcenter ist nicht immer gut dafür ausgebildet. Das ist also nicht unbedingt besonders gut geschult in Kommunikation und so weiter. Und dann verstärken sich so Schamdynamiken, ne? So, das ist erstmal so diese Grundsituation. Also dann sind da Übergriffe gewesen, es ist irgendein Vorfall gewesen und es gab Angst. Und dann gab es eine Begehung auch mit dem Personalrat und es gab irgendwie eine Begehung mit einem Sicherheitsbeauftragten der Kommune oder so. Und also richtig schön, also die laufen dann da rum, so eine große Gruppe mit den Führungskräften und mit so einem Klemmbrett, wie man sich so vorstellt, gehen so durch die Büros und gucken, was kann man machen. Was die Belegschaft wollte, war so Verbindungstüren zu den anderen Büros einzubauen, sodass sie dann einfach eine Fluchtmöglichkeit
Ha,
haben,
da.
wenn die Tür verstellt ist, ne? Das ging aber nicht, weil das Gebäude war nur gemietet und dann war die Lösung, den Schreibtisch 50 Zentimeter von der Wand wegzuziehen, sodass man dann eine Rundlauflösung hat. So hieß das
Ja.
dann, eine Rundlauflösung. Also man sollte dann, wie so habe ich mir das dann vorgestellt in der Erzählung,
Wenn der von links kommt, gehe ich nach rechts.
so, ja, und dann hast du so eine Szene wie aus so einem, weiß ich nicht,
Ja.
so einem Schwarz-Weiß-Film, wo dann so eine Musik so angeht, weißt du, und dann rennen die da um den Schreibtisch rum. Also
Genau.
so habe ich mir das dann vorgestellt, ne? Aber da habe ich gedacht, wie abstrus ist das denn hier? Also es wird überhaupt nicht adressiert, worum es hier wirklich geht, ne? Also
Ja,
das
das Gegenteil von
zugrunde liegende
ernst nehmen, ja.
Problem, ja?
Und da würde ich jetzt nochmal, weil die Frage, ich habe mich gerade gefragt, wie kriegen wir jetzt, das sind ja wichtige sozusagen Änderungen in der Supervision, die mit Änderungen in der Gesellschaft was zu tun haben. Wie kriegen wir den Bogen jetzt zu den Betriebsräten und zu den Personalräten? Und dann habe ich gedacht, ja, ein Bogen wäre zum Beispiel, gerade wenn es um solche Gesundheitsfragen gibt, was machen heute Führungskräfte, die kaufen dann eine Firma ein, die macht eine Fragebogenaktion, dann machen die irgendwelche Vorschläge und so eine eher gewerkschaftliche oder betriebsrätliche Sicht wäre zu sagen, wir müssen mit den Leuten selbst reden. Also zu sagen, wir müssen Qualitätszirkel machen oder Gesundheitszirkel machen und müssen sagen, müssen gucken, wo sind die besonders belasteten Bereiche in unserer Firma oder in unserem Krankenhaus oder in unserer Einrichtung und dann dahin gehen und zu sagen, mit Leuten aus dem Bereich versuchen herauszufinden, was sind die großen Belastungsfaktoren und was können wir da tun. Und insofern hat man eigentlich da, wo es Betriebsräte gibt, da können wir auch nochmal drauf geben, die gibt es ja leider immer weniger und in ganz vielen Bereichen nicht. Das ist ja eher ein Problem. Also, dass ein großer Teil der deutschen Wirtschaft und auch der deutschen sozusagen Sozialeinrichtungen ohne Interessenvertretungen existieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch niemand haben, an den sie sich wenden können. Aber da gibt es den Versuch oder auch Überlastanzeigen oder Gefährdungsanzeigen, die werden ja irgendwie ganz viele geschrieben in Krankenhäusern und solchen Bereichen. Wo landen die dann? Die landen auf dem Stapel in der Personalabteilung oder auch beim Betriebsrat. Und ich würde gerne, glaube ich, darüber reden, irgend noch im Laufe unseres Gesprächs, dass Betriebsräte und Betriebsratsgremien ja oft auch nicht wissen, was sie mit all diesem Wandel wirklich machen sollen. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt die Experten sitzen. Und das führt oft dazu, zu so einer Enttäuschungswut bei Beschäftigten. Das klang vorhin bei einem von euch beiden auch mal an, zu sagen, da gibt es einen großen Ärger. Jetzt haben wir da schon eine Mitarbeitervertretung. Warum tun die eigentlich nichts? Weil die Erwartung, dass die ganz mächtig sein mögen, ist manchmal sehr groß und die sind dann aber gar nicht so mächtig. Und dann leiden die nicht nur drunter, also dass sie sozusagen eigentlich selbst besser arbeiten wollen oder wirkungsvoller sein wollen. Und da gibt es so eine Art Scham auch. Es gibt so die Schuld, wir können die nicht wirklich schützen und es gibt eine Scham und dann sind wir noch viel weniger mächtig, als das von uns erwartet wird und wir es eigentlich auch von uns selbst erwarten. Und all diese eher psychosozialen oder emotionalen Themen, die haben eben Betriebsräte auch, Vorsitzende, aber auch das ganze Gremium, auch die Gruppendynamik in Gremien ist ja oft sehr schwierig. Und das ist sozusagen das ist meine Werkstatt. Sozusagen, ich sitze dann eben mit Betriebsrätinnen, Betriebsräten, mit Vorsitzenden, aber oft auch, ich arbeite wesentlich mache viel Teambildung mit ganzen Gremien. Und da läuft dann alles zusammen und man hat eben dieselben Themen nochmal auf einer anderen Ebene auch, aber eben im Kreis derer, die sozusagen eigentlich gewählt sind, um damit in einer lösungsorientierten Weise und möglichst in einer wirkungsvollen, das heißt ja immer auf mächtigen Weise, umzugehen und
Also ich habe das jetzt so verstanden, also rein theoretisch kann ja jeder in den Betriebsrat gewählt werden, unabhängig
ja.
von seiner Position, Status im Träger, im Unternehmen, in
Nur
der.
ganz leitende, formal leitende Angestellte nicht.
Okay, und das bedeutet jetzt für mich, verbessere mich gerne, dass
Ja.
das ja auch völlig unabhängig von meinen Kompetenzen passieren kann, die ich benötige, um gute Arbeit im Betriebsrat zu machen. Kannst du mal aber denn aus deiner Erfahrung sagen, wie reagieren denn dann bestimmte, also gibt es, also ich weiß zum Beispiel, dass es bei
Ja.
der Diakonie so war, dass die
Ja.
Mitarbeitervertretungen geschult worden sind
Ja.
in bestimmten Bereichen.
Jetzt machen wir so einen kleinen Fachinput-Teil. Es gibt in Deutschland drei Arten von Interessenvertretungen, die haben wir auch alle schon genannt. Im privatwirtschaftlichen Unternehmen sind es die Betriebsräte auf dem Hintergrund des Betriebsverfassungsgesetzes. Das ist die letztlich mächtigste Form von Interessenvertretung, auch von den gesetzlichen Möglichkeiten her. Im öffentlichen Dienst gibt es die Personalvertretung auf dem Hintergrund der Personalvertretungsgesetze. Das hat ein bisschen das Problem, dass jedes Land hat sein eigenes Landespersonalvertretungsgesetz und dann gibt es das auch noch des Bundes. Also es gibt, glaube ich, 16 oder so, oder ne, 18 Personalvertretungsgesetze. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Die sind höher verrechtlicht und haben auch sozusagen, glaube ich, insgesamt weniger Möglichkeiten so für das wirklich politische Agieren im Unterschied auch zu den Betriebsräten. Die kommen nicht so schnell mit roten Fahnen und machen mal die Öltonne vorm Werk und sagen, jetzt gehen wir mal alle raus, dann stehen wir hier, dann sollen die doch mal gucken, wie sie weiterkommen. Das passiert im Privatwirtschaftlichen natürlich mehr als im öffentlichen Dienst. Und in den kirchlichen Bereichen, auch Diakonie, Caritas, aber auch die Kirchen selbst, da nennt sich das Mitarbeitervertretung auf dem Hintergrund des Mitarbeitervertretungsgesetzes. Und alle drei Vertretungsformen werden alle 4 Jahre gewählt, bundesweit. Also es gibt immer einen Termin, also nächstes Jahr, 2026, wählen bundesweit alle Betriebsräte wieder. Und die Personalräte haben letztes Jahr gewählt, die sind dann immer erst in 2 Jahre später dran und die Mitarbeitervertretung nochmal dazwischen. Und bei den Wahlen ist es so, um ein bisschen Statistik auch zu sagen, ungefähr ein Drittel der Gremienmitglieder scheidet aus im Laufe der Amtszeit schon, auch durch Rente oder weil sie keine Lust mehr haben oder weil sie nicht mehr gewählt werden, sodass, und das ist ein spannendes, für mich auch psychologisch, gruppenmäßig spannendes Phänomen, dass man dann nach der Wahl zusammensitzt, in einem Kreis von Leuten, die sozusagen gewählt wurden, die man sich nicht ausgesucht hat, also sondern die wurden, sitzen dann die Stimmen gekriegt haben. Es sei denn, es ist Listenwahl und auf der Liste war schon vorher klar, wer reinkommen wird. Aber die überwiegende Anzahl ich glaube, 70, 80% sind Persönlichkeitswahl. Das heißt, es gibt eine lange Liste mit zum Beispiel 25, 30, 40 Kandidaten und davon kommen vielleicht 15 in den Betriebsrat oder in die Mitarbeitervertretung und die 15, die die meisten Stimmen von ihren Kollegen und Kollegen gekriegt haben. Und nun ist es leider auch, aber das ist natürlich Demokratie auch, nun ist es so, dass nicht immer die kompetentesten gewählt werden, sondern manchmal werden diejenigen gewählt, die aus welchen Gründen auch immer im Betrieb am bekanntesten sind, weil sie bestimmte irgendwie originelle Nudeln sind oder weil sie einen Job haben, dass sie durch alle Abteilungen kommen oder irgendwie so. Also das heißt, die Zusammensetzung dieses Gremiums ist dann nochmal ein sehr, sehr eigenes Thema. Und insgesamt kann man sagen, dass in Deutschland ungefähr nur noch knapp 40% aller Beschäftigten in der Industrie überhaupt in einem Betrieb mit Betriebsrat arbeiten.
40% nur.
40% der Beschäftigten und das
Ja.
sind nur 7% der Betriebe. Also laut Gesetz, im Gesetz steht, in allen Betrieben, in denen regelmäßig 5 Beschäftigte arbeiten, werden Betriebsräte gewählt. Also also dieses werden Betriebsräte gewählt. Da steht nicht muss gewählt werden, weil es werden nur gewählt, wenn es sozusagen Beschäftigte gibt, die das auch betreiben. Und nun ist es so, dass die Kleinbetriebe bis 50 Beschäftigte ganz geringprozentig nur einen Betriebsrat haben. Die zwischen 50 und 500 schon deutlich stärker. Und Betriebe über 500 Beschäftigte haben, glaube ich, weit über 80%, dass die Betriebe dann einen Betriebsrat haben. Aber das heißt, wenn man das Gesamt nimmt, dann sind das eben doch nur 7%, also eigentlich nur jeder 14. Betrieb, der eigentlich einen Betriebsrat haben könnte, hat wirklich einen, aber in diesen 7% arbeiten eben nach wie vor knapp 50% aller Beschäftigten. Und das war vor 10, 20 Jahren waren das deutlich mehr. Also man kann sagen, sowohl was den Tarifvertrag angeht, was ja ein ähnliches Thema ist, als auch was die Betriebsräte angeht, haben wir so einen leichten Niedergang. Und besonders schwierig ist es im Osten, weil in den östlichen Bundesländern die Gewerkschaften ja staatstragend waren. Also es gibt ja keine in dem Sinne demokratische Tradition. Das heißt, die Anzahl der Betriebsräte in östlichen Bundesländern ist niedriger und die Anzahl der von Tarifverträgen Vertretenen auch. Und das führt natürlich immer dazu, dass die Ostdeutschen sich beschweren, wie schlecht bei ihnen die Arbeitsbedingungen sind, dass sie weniger verdienen als im Westen, dass sie weniger Urlaub haben, dass sie kein Weihnachtsgeld kriegen und die Sozialleistungen schlecht sind. Und ich war mal richtig sauer und habe dann einen Leserbrief an die Zeit geschickt, den haben die sogar abgedruckt, was mich gewundert hat, wo ich gesagt habe, das ist das Typische im Osten. Die wenden sich dann an den Staat. Das sieht man ja heute auch im Wahlverhalten und sagen, du Staat versorgst uns nicht als große Mutter und Vater. Dabei sind all diese tarifrechtlichen Fragen, sind welche, die zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern verhandelt werden. Also das heißt, wenn die Leute im Osten einfach in die Gewerkschaft eintreten würden und ordentliche Tarifverhandlungen machen würden, dann hätten die bessere Arbeitsbedingungen. Aber das ist noch nicht mal als kollektives Bewusstsein da, weil sozusagen diese Fixierung an den großen versorgenden Staat so stark ist. Und im Westen, wie gesagt, auch bei jüngeren Leuten oder bei den neueren Beschäftigungsformen, also den ganzen IT und so Bereichen, wenn man so sagt, die traditionelle Industrie nimmt ja ab und es gibt ja ganz viele neue Beschäftigtenformen. Auch da ist das Bewusstsein darüber, wie wichtig eigentlich eine eigene Interessenvertretungsform ist, eher niedrig. Und das letztlich führt dazu, dass sozusagen eine der wichtigsten Kerninstitutionen auch einer funktionierenden sozialen Wirtschaft in Deutschland ein Stück bedroht ist, dadurch, dass es eben wirklich immer weniger Leute gibt, die sich dadurch auch vertreten fühlen oder sich vertreten lassen wollen oder gar sich wählen lassen. Und jetzt mache ich noch einen Satz und komme zurück auf das, was du gefragt hast. Ja, es kann jeder Beschäftigte kann sagen, ich kandidiere für den Betriebsrat. Und es ist so, dass ungefähr, früher waren es über 80%, aber jetzt ist es ungefähr so, dass noch, glaube ich, um die 60% derer, die für den Betriebsrat kandidieren und auch im Betriebsrat sitzen, Gewerkschaftsmitglieder sind. Das heißt, es hat auch der Anteil zugenommen, dass man Betriebsratsgremien hat, in denen eben nicht mehr selbstverständlich alle in der Gewerkschaft sind, sodass die Frage, wie halten wir es mit der Gewerkschaft, auch ein Konfliktthema in den Betriebsräten geworden ist. Das ist ein wirklich komplexes Feld.
Finde ich total
Aha, okay.
interessant, aber auch mit den Gewerkschaften, weil das, also, ja, anscheinend bin ich ja wirklich schon älter, als ich dachte. Also in meiner Generation war das irgendwie nicht so zu trennen. Also, es ist irgendwie, also, ich weiß nicht, also, das klingt für mich neu, was du sagst. Also, dass dann da Menschen wirklich auch nicht in die Gewerkschaften eintreten.
Ja.
Also, weil das ist ein, also, das ist ja das Gremium eigentlich. Also, es ist
Ja.
der Ort. Ja, das finde ich total interessant. Und da erinnere ich mich, dass du in einem Text da auch drüber, glaube ich, gesprochen hast. Also, sowas wie so eine Revitalisierung des Klassenkonfliktes, ne? Über diese
Ja.
veränderten Arbeitsbedingungen
Ja.
und wie sich dann
Ja.
manche, also aufgrund der Arbeitsbedingungen, die sie haben, gar nicht das Bewusstsein haben, dass es trotzdem ja ein Kollektiv ist. Also dass man
Ja.
ja als Belegschaft ein Kollektiv ist in einem Betrieb. Ne? Wie tritt man füreinander ein?
Ja.
Wer
Und
kämpft eigentlich für wen so, ne?
diese
Spannende Frage, ja.
Revitalisierung ist eher eine von oben, sage ich
Ja,
nämlich. Das Problem
genau.
ist, dass der deutsche Kapitalismus nach dem Krieg, soziale Marktwirtschaft, sozialer Austausch, also die Idee und auch das Erfolgsmodell, dass die deutsche Wirtschaft wirklich so erfolgreich war, basiert zum ganz hohen Teil auch darauf, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber relativ einheitlich miteinander gearbeitet haben. Und das ist jetzt ein Anlass, nochmal einen wichtigen dritten Punkt zu sagen zum Betriebsrat. Im Unterschied zur Gewerkschaft ist der Betriebsrat ja wirklich nicht Partei. Sondern der Betriebsrat, genau wie du es gesagt hast, also wenn man die Betriebsratsforschung sich anguckt, dann ist einer der Kerneinsichten der frühen, dass der Betriebsrat an der Stelle ist, wo er zur Geschäftsleitung, zu den Beschäftigten und zur Gewerkschaft versucht, positive Beziehungen aufzubauen, auch sozusagen Kompromisse zu machen, Lösungen zu finden. Und im Betriebsverfassungsgesetz steht auch unter Berücksichtigung des Betriebswohls. Das heißt, der Betriebsrat ist keine kämpferische Instanz, wie du es ja am Anfang auch gesagt hast, sondern der Betriebsrat ist eine, dem schon ins Stammbuch geschrieben ist, kümmert ihr euch um die Interessen der Arbeitnehmer, aber berücksichtigt dabei auch das Interesse des Betriebes. Und das muss man denn gar nicht ins Stammbuch schreiben, weil natürlich ein Betriebsrat seinerseits ein großes Interesse hat, dass es dem Betrieb gut geht. Weil wenn ich Beschäftigung sichern will und gute Beschäftigtenbedingungen haben will, muss ich natürlich gucken, dass bei uns auch, dass wir genug Kunden haben und dass der Betrieb läuft. Und jetzt kommt das Paradoxe, dass in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren stärker sogar noch, selbst die kämpferische IG Metall, die immer ja früher immer der Gegenpol zum Kapital gewesen ist. Es gab mal einen Titel im Manager-Magazin, sind das jetzt die neuen Unternehmer sozusagen? Weil der deutsche Mittelstand ist viel weniger innovativ, als man das immer vorgibt. Es sind heute oder auch, auch bei den Automobilzulieferern zum Beispiel, sind es die Gewerkschaften, ist es die IG Metall, die sagt, wir müssen Innovationspotenzial im Land halten, wir müssen Forschung im Land halten, wir müssen gucken, dass wir Zukunftsprodukte im Land, also es ist oft eher so, dass die eher kurzfristig denkenden Geschäftsführer durch die längerfristig denkenden Betriebsräte und Gewerkschafter deutlich dazu gebracht werden, sich um die Zukunftsfähigkeit der Betriebe zu kümmern. Und dass quasi jetzt die Gewerkschaft und die Betriebsräte eigentlich für die Zukunftsfähigkeit von Betrieben stehen und oft stärker als die, die dafür viel Geld kriegen. Also dass die dafür kein Geld kriegen, das ist eine Rollenparadoxie ein bisschen oder zumindest ein Rollendilemma auch oder eine Rollenvielfalt, die natürlich gerade jetzt auch, wenn man unsere Arbeit anguckt, wenn man dann als Supervisor hinkommt oder als Coach und versucht mit dies oder als Teambildner, hat man es genau mit diesen wirklich widersprüchlichen Anforderungen zu tun und wundert sich, dass sozusagen die Gegenseite überhaupt nicht mehr, und damit schließt sich der Bogen, das habe ich vorhin vergessen, man kann sagen, dass seit den End-90er Jahren große Teile des Kapitals, weil es eben internationales Kapital ist, die deutsche Firmen wesentlich auch im Eigentum haben, die kein Interesse mehr haben, mit ihren Betriebsräten zu reden oder Kompromisse zu schaffen. Das heißt, selbst bei Airbus oder bei Daimler oder also in all wirklich großen, oder hier in Bremen haben wir die Stahlwerke, das ist dann der Mittal. Also die haben, da sitzen die Eigentümer, auch die Vorgesellschaften sitzen woanders, und die gucken auf ihre Quartalszahlen und die schicken ihre Juristen. Das heißt, die Betriebsräte, die eigentlich kompromissorientiert sind, in ganz hohem Anteil. Also es ist völliger Quatsch, wenn Leute sagen, das sind immer die, die stänkern. Die stänkern dann, wenn sie das Gefühl haben, wir werden nicht gehört. Und wenn wir ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, wenn wir immer nicht gehört werden, dann werden wir irgendwann mal, dann haben wir eine Wut. Ne? Dann gibt es irgendwie, und dann gibt es natürlich tatsächlich kämpferische Betriebsräte. Aber im Grunde sind Betriebsräte eigentlich harmoniewollende, kompromissorientierende, sich um das Soziale des Betriebes kümmernde Menschen. und mit einer immer größeren Enttäuschung, dass die Gegenseite daran kein Interesse mehr hat. Und dann kommt Klassenkampf wieder, aber nicht, weil die Gewerkschaften zu den roten Fahnen greifen, sondern weil die Arbeitgeber sagen, wenn wir Machtmittel haben und wenn wir sagen können, ja, wenn ihr irgendwie nicht irgendwie jetzt runtergeht mit euren Anforderungen, dann gehen wir eben nach Rumänien oder wir gehen nach Asien oder wir, was sollen wir denn hier teure Software-Teams bilden, wenn ich in Indien für denselben Preis irgendwie fünf Software-Teams kriege und so. Nur das ist so dieses stärkere wieder Ausspielen von Macht auf Kapitalseite. Das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Punkt.
Also ganz, ganz interessant, Erhard. Also was kann jetzt Supervision leisten? Also wie unterstützt, ich frage mal provokant, wie
Ja.
unterstützen wir beim Klassenkampf?
Sehr gut.
Wir unterstützen sehr gut.
Indem du
Punkt.
deine Offset-Printmaschine mitbringst und mal zusammengerollte rote Fahnen.
Aber ich habe jetzt, also Supervision kann jetzt ja an unterschiedlichen Stellen mit Betriebsräten in Kontakt kommen. Ich habe eine
Genau.
Teamsupervision.
Ja.
Dort treten Themen auf, die man zusammen mit dem Betriebsrat klären muss. Es kann
Ja.
sein, ich mache Supervision direkt im Betriebsratsgremium. Es kann
Ja.
sein, ich vermittle in einer Konfliktsupervision zwischen
Ja.
Betriebsrat und Geschäftsleitung. So, das sind so die drei Ebenen, die ich mir ausmalen kann. Was sind denn aus deiner Erfahrung, also was ist das gängigste Setting und was
Ja.
sind dort die Themen und was kann Supervision dort leisten und was muss Supervision dort auch leisten aus deiner Sicht?
Ja. Also ich mache seit 20 Jahren keine Supervision mehr in normalen Einrichtungen, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie hier mal im Team im Altenheim zu sitzen, da mal im Stationsteam zu sitzen, da mal in der Jugendhilfeeinrichtung zu sitzen, und selbst von den Entwicklungen, den fachlichen Dingen, den Entwicklungen in diesen Bereichen eigentlich wenig Ahnung zu haben, das hat mich immer mehr belastet. Ich habe gemerkt, ich fühlte mich da gar nicht wohl und habe gemerkt, ich habe mich mehr und mehr auf das Feld konzentriert, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich tatsächlich auch Fachkompetenz, eine fachliche Expertise, auch Felderfahrung. Und insofern mache ich tatsächlich seit 20 Jahren eigentlich nur noch Supervision, Coaching und Teambildung im Bereich von Gewerkschaften und Interessenvertretungen. Das ist aber, hat viel auch mit Selbstschutz zu tun und weil ich dachte, dass für die Teams gibt es bessere Leute als mich, habe ich immer beschlossen. Und es gibt ja gab mir den Größenwahn in der Supervisionsszene am Anfang, wenn ich Supervisor bin, dann kann ich eigentlich überall arbeiten, weil ich hab meine Methoden, Tools und das wird schon irgendwo gehen. Da gibt es sicher Leute, die können das viel besser. Ich habe dann beschlossen, ich kann das einfach nicht so gut. Aber ich glaube, wichtig wäre, wenn ich als Supervisorin, Supervisor irgendwo hinkomme, dass natürlich eine Frage ist, was ist der Auftrag? Und wenn der Auftrag in der Teamsupervision ist, Fallarbeit zu machen, dann ist der Auftrag in der ist Fallarbeit zu machen. Also dann, selbst wenn ich da sitzen würde, würde ich natürlich meine rote Fahne zu Hause lassen, die ich eh nicht so habe. Ich bin ja eher so ein Kompromisstyp. Und würde dann sagen, wir machen Fallarbeit. Und dann kommt, was du genannt hast, dann sitzt zum Beispiel mal ein Betriebsrat oder eine Betriebsrätin mit im Team. Und sagt, Mensch, und da können wir gucken, wenn wir da mit unserem Vorgesetzten oder mit der Geschäftsführung nicht weiterkommen oder so, dann kann man mal gucken, können wir vielleicht über Betriebsrat was erreichen oder so. Ne? Manchmal kommt sowas ja entlang fachlicher Themen einfach im betrieblichen Arbeitsalltag auch auf. Und dann finde ich, ist eine Frage, habe ich dann Verständnis von? Sitze da als Supervisor, dann kann ich sagen, oder ich kann sagen, Mensch, ihr seid ständig damit beschäftigt, dass ihr irgendwie aus eurem Frei zurückgerufen werdet, ihr habt gar keine ordentliche Freizeit mehr, ihr habt kein verlässliches Wochenende, das ist doch irgendwie blöd. Da kann ich jetzt als Supervisor nicht viel machen, aber ihr habt doch vielleicht eine Mitarbeitervertretung, habt ihr euch denn überhaupt schon mal an die gewendet? Ich finde, das kann man tun. Da gibt es, glaube ich, gibt es wahrscheinlich nach wie vor auch Supervisoren, die das nicht tun. Aber da würde ich denken, da würde ich sogar sagen, das ist eigentlich fachlich schlecht, wenn man das nicht mit zumindest im Blick hat. Aber da würde ich wirklich sagen, im Sinne auch der Allparteilichkeit oder ein Stück auch der Neutralität oder auch der Abstinenz, das ist ja immer das Schwierigste. Ich habe von meinem Psychoanalytiker gelernt, was ist Abstinenz? Abstinenz ist, wenn man die anderen nicht für seine eigenen Themen braucht. Und sozusagen, das ist natürlich, wenn man dann so identifiziert ist wie ich, ist natürlich sozusagen die große Kunst, dass ich an der Stelle mich auch es schaffe, mich zurückzuhalten und zu sagen, das ist aber jetzt nicht mein Auftrag, hier zu agitieren. Ne? Also das wäre so das eine Feld. Und das andere Feld ist dann, wenn der Auftrag ist, also wenn es Betriebsräte selbst sind, sei es Vorsitzende oder eben ein Team, die sagen, wir brauchen Unterstützung. Und da gibt es sehr Unterschiedliches. Da gibt es irgendwie, ich habe jetzt ein Team aus dem sozialen Bereich, die sagen, Mensch, wir haben gewählt, wir sind 15 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, davon sind 7 neu. Wir wissen nicht so genau, wie stellen wir uns auf, wie schaffen wir es, die Neuen zu integrieren, wie schaffen wir es, uns Ziele zu geben, wie schaffen wir es zu überlegen, wie arbeiten wir eigentlich gut miteinander, was brauchen wir an Arbeitskreisen, an Ausschüssen, wie gehen wir mit Verantwortung um, wie gucken wir, dass nicht nur die Freigestellten was tun, sondern wir tatsächlich auch schauen, dass möglichst jeder ein Stück Verantwortung übernimmt und dass wir die Zuständigkeiten verteilen, und auch Kompetenzen erwerben, das war ja auch eine Frage. Und das ist dann eigentlich sowas wie ganz normale Teamentwicklung in den Polen, Ziele und Inhalte, Struktur, Organisation, Arbeitsteilung, Qualifikation, Ressourcen und auf der anderen Seite Beziehungen. Wie sind unsere Arbeitsbeziehungen und passen die eigentlich dazu, dass wir das, was wir machen wollen, in unserer Struktur auch erreichen und wie ist es mit unserer Gruppendynamik und wie sind die persönlichen Kompetenzen? Also das ist so mein Dreieck, mit dem ich immer arbeite und das ist natürlich im Betriebsrat wie in jedem anderen Team. Das ist dann sozusagen Professionalisierung eines speziellen Teams namens Betriebsrat oder Mitarbeitervertretung.
Sind ja jetzt auch alles klassische
Genau.
Supervisionsthemen im Kontext von Rollenentwicklung, Teamentwicklung.
Genau.
Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere bei so einem Betriebsratsteam im Vergleich zu anderen Teams?
Also ganz ehrlich,
Ja,
wenn ich es
dann.
richtig verstanden habe, Erhard, was du jetzt gesagt hast die ganze letzte Zeit, da würde, also wäre jetzt meine Idee, Henning, auf deine Frage, dass die Besonderheit oder das andere ist, dass hier an dieser Stelle Supervision ein Raum auch für politische Reflexion ist. Also wenn es um die Betriebsräte geht, es geht eben nicht nur um den Fall, sondern es geht ja um die Betriebspolitik, die angeschaut wird, auch ein Stück weit, weil die müssen politisch agieren, ne? So habe ich
Ja,
dich eben verstanden. Ist das
ja.
richtig?
Ich würde sagen, das gibt auch, wenn ich nochmal mein Dreieck nehme, sagen wir, die Zieldimension, die Strukturdimension und die Beziehungsdimension. Dann würde ich sagen, was du gerade gesagt hast, Tina, wäre ja die Inhaltsdimension. Zu sagen, die Themen, die wir haben, sind nicht die fachlichen Themen unseres Betriebs. Das ist manchmal schade, weil ich finde durchaus, dass Betriebsräte, auch Gewerkschaften, stärker sich auch die Fachlichkeit zu eigen machen könnten. Also sie sollen auch Interesse eigentlich daran haben, dass die Organisation fachlich gut arbeitet. Ein Jugendhilfeträger soll möglichst ein guter Jugendhilfeträger sein. Und das, finde ich, kann auch der Blick eines Betriebsrats sein, weil dann geht es ihnen möglicherweise langfristig auch wirtschaftlich besser oder so. Aber trotzdem sind die Themen sind andere. Und jetzt kommt der zweite Punkt, die Struktur ist anders. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass ein Betriebsrat hat keinen Vorgesetzten. Der Betriebsratsvorsitzende wird gewählt und er kann in jeder Sitzung, wenn es als Tagesordnungspunkt auf der Sitzung steht, abgewählt werden. Das heißt, wir haben im
Jeder
Betrieb,
Sitzung.
er kann in jeder Sitzung
Also rein
abgewählt werden,
theoretisch.
wenn es auf der Tagesordnung zur Einladung der Sitzung formal richtig draufsteht. Ja, das passiert auch. Wenn es dann, es passiert nicht so oft, aber es passiert natürlich. Ich hatte jetzt letztens ein Gremium, die haben gesagt, in der nächsten Sitzung wollen wir unsere stellvertretende Betriebsratsvorsitzende abwählen. Und das sollte ich moderieren. Das war eine heiße Geschichte. Aber das heißt, der Betriebsrat ist eine Gruppe oder ein Team. Ich schwärme immer, es ist ein Gremium. Formal ist es ein Gremium, die möchten aber oft ein Team sein. Also dieser Teambegriff hat natürlich diesen Bereich auch okkupiert. Und ich sage immer, aber ihr seid erstmal ein Gremium und habt eine bestimmte formale Verfasstheit. Und sinnvoll wäre es, wenn man sagt, aber wir würden gerne teamförmiger arbeiten. Das finde ich ein sinnvolles Ziel. Aber Team ist ja oft eine Idealisierung. Und dann kenne ich welche, die sagen, die machen dann 4 Jahre, beschäftigen sich damit, zu sagen, jetzt haben wir 4 Jahre Teambildung gemacht und wir sind immer noch kein Team. Weil dieser Wunsch, ein Team zu sein, setzt einen, wenn man es gefühlt nicht ist, immer ins Minus. Insofern ist es nicht immer sinnvoll, sozusagen ein Team sein zu wollen, wenn man eigentlich ein Gremium ist, sondern ich wiederhole mich jetzt, man kann sagen, wir sind ein Gremium mit einer bestimmten Struktur, aber wir wollen kollektiver, arbeitsteiliger, demokratischer, all das, was man mit Team verbindet, würden wir gerne sein. Das ist eine so. Und jetzt heißt es, dass ein Betriebsrat und besondere muss immer zwei Organisationsformen balancieren, nämlich Hierarchie und Demokratie. Im Betriebsrat sitzt eine Gruppe von Menschen, wo jeder Einzelne gewählt wurde und jeder Einzelne exakt dieselben Rechte hat. Das ist der demokratische Teil. Und dadurch aber eigentlich auch die gleichen Pflichten, da wird es dann schon schwieriger. Und trotzdem bilden sich natürlich im Betriebsrat eine Hierarchie heraus, weil der Vorsitzende in der Regel schon die Sitzung führt. Der wird vom Management angesprochen, der steht bei der Betriebsversammlung vorne, die Kollegen. Also ich kenne Fälle, da sagt dann mir so ein Betriebsratsmitglied, und da habe ich jetzt mal im Betriebsratsbüro gesessen, die Tür geht auf, ein Kollege kommt rein, sagt, ach, es ist gar keiner da und geht wieder, aber ich war doch da. Aber warum sagt er, es ist keiner da? Weil der Vorsitzende nicht da war. Ne, das ist ja oft eine Frage, wie werde ich eigentlich ernst genommen als normales Betriebsratsmitglied? Und auch die Gewerkschaft ruft beim Betriebsratsvorsitzenden an. Also das heißt, der ist sozusagen im Zentrum der sozialen Erwartungen und des Anspruchs. Und oft auch einer, der ja ganz gerne auch führt. Obwohl natürlich man gerade bei Betriebsratsvorsitzenden auch welche hat, die eigentlich keine Führungskräfte. Also ich habe manchmal auch den Passus, den Topos, es sind auch ungewollte Führungskräfte. Die sind ja Betriebsrat geworden, weil sie nicht Führungskraft werden wollten. Jetzt sind sie Betriebsratsvorsitzender und werden von allen Seiten als Führungskraft behandelt. Und dann, auch damit müssen sie umgehen. Also das heißt, so dieses Changieren zwischen Hierarchie und Demokratie ist spezifisch für den Betriebsrat. Das hast du in anderen nicht. Dass es kein festes Team ist, sondern du hast ein paar Freigestellte, je nach Größe, die sozusagen nur noch Betriebsratsarbeit machen. Und du hast die meisten, die kommen immer nur zu ihrer Sitzung. Das heißt, du hast eine spezifische Art, willst du mit einer Gruppe arbeiten, wo du ein, zwei, drei, vier hast, die immer da sind und 12 andere, die nur immer donnerstags alle 14 Tage kommen. Und jetzt komme ich auf den Punkt zurück, den du vorhin eingangs auch schon ge gesagt hast. Ich würde sagen, es ist Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass die Anzahl der Stunden, die die Betriebsrats- oder Mitarbeitervertretungsarbeit im Jahr kostet, auf den Personalschlüssel aufgeschlagen wird. Das ist in vielen Krankenhäusern auch so. Also wenn da klar ist, ich habe einen Betriebsrat von 9 Leuten, das heißt, 9 Mal fallen jeden Donnerstag oder alle 14 Tage donnerstags eine ganze Schicht aus. Dann kann ich das quantifizieren, dann muss ich zum Beispiel 2 Leute mehr einstellen, damit es nicht das Team unter sich ausmachen muss mit all dem, was das ja dann auch an schwieriger, du hast es geschildert, Gruppendynamik macht, sondern das ist Führungsaufgabe. Es ist Führungsaufgabe dafür zu sorgen, dass mein Betriebsrat ordentlich arbeiten kann und dass ich genug Leute vorhalte, die ausfallenden Schichten durch Betriebsratssitzungen übernehmen. Das Problem ist, das reale Problem ist aber, dass gute Betriebe machen das. Die wissen auch, die haben auch kein Interesse daran, dass die Leute sich untereinander sozusagen zerfetzen, weil immer einer weggeht, sondern die sagen, natürlich, natürlich haben wir das eingepreist in unseren Personalschlüssel, dass es Interessenvertretung gibt. Aber das sind alles Besonderheiten, die wirklich sozusagen auf der Ebene der Struktur und bei den Beziehungen und bei den Kompetenzen. Da ist es natürlich in der Tat so, dass dadurch, dass das keiner gelernt hat und auch die Themen nicht gelernt hat, du erstmal eine große Gruppe von Leuten hast, die eigentlich nicht kompetent sein können für ihre Themen. Das heißt, die müssen sich fortbilden. Und die müssen gucken, dass jeder entlang seiner Aufgabe im Betriebsrat einfach wirklich auf Schulungen geht, auf Fortbildungen geht. Das heißt sozusagen diese.
Würdest du denn sagen, also bei dem Thema kurz dazwischen, würde dann sowas, du hast gesagt, auf Fortbildung gehen? Würdest du denn aber sagen, also mir würde jetzt auch einfallen, dass dann auch der bildende Teil, der Fachberatungsteil von Supervision dort einen größeren Raum einnehmen könnte, wenn ich über diese Themen Bescheid wüsste? Tina, was meinst du?
Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, Supervision und Fortbildung ist nicht dasselbe. Also man muss schon erstmal diese ganzen rechtlichen Dinge musst du erstmal wissen, ne? Du musst die jeweilige gesetzliche Grundlage, die dein Handeln legitimiert, die musst du erstmal kennen und dafür musst du auf Schulungen gehen. Das finde ich schon. Und wenn du jetzt sagst, okay, Supervision
Ich meine,
als
klassische Themen, die Supervisionen auch drauf haben, im Sinne von Kommunikation, Beratung und so weiter,
ja.
Mikropolitik, also solche Dinge
Ich
haben die
glaube
dann.
trotzdem, Supervision ersetzt die Schulung nicht, sondern Supervision
Nee.
begleitet dann das Üben. Ne? Also die Schulung muss passieren und Supervision begleitet das Üben. So rum.
Da würde ich 2 Dinge zu sagen. Das eine ist, es ist jetzt kommt der Werbeblock. Meine Nachfolgerin auf meiner Unistelle, Simone Hocker, mit der ich auch geforscht habe, hat den ersten und bisher einzigen Master für Betriebsräte an der Universität Bremen entwickelt und auch zertifiziert gekriegt oder akkreditiert gekriegt. Und der läuft jetzt, glaube ich, im 5. Jahr oder sowas. Und der besteht aus 3 Weiterbildungsmodulen. Das eine ist Personalentwicklung für Betriebsräte. Das andere ist Beratung für Betriebsräte, weil Betriebsräte beraten ja ständig, Beratungskompetenz für Betriebsräte. Und das dritte ist Organisationskompetenz. Und dann kann man noch eine Masterarbeit schreiben und dann kriegt man einen vollgültigen Master. Und die hat es auch geschafft, dass man nicht ein Abi und einen Bachelor braucht, um da reinzukommen, sondern dass die Berufs- und Betriebsratserfahrung sozusagen anerkannt wird als eine Qualifikation, die Bachelor-adäquat anerkannt wird.
Das finde ich
Ach,
super.
spannend.
Dann haben auch Menschen Zugang dazu,
Genau.
die unglaublich viel Berufserfahrung vielleicht
Ja.
mitbringen, aber eben diese Formalqualifikation nicht nachweisen können,
Ja,
ne? Und dann, ja.
Berufserfahrung und natürlich, also wenn man Betriebsratsvorsitzender ist, eine Anzahl von Jahren, dann geht man mit dem Personalchef um, man geht mit dem Management um, man geht mit Politikern um, man geht mit allen Themen um. Also die an der Spitze eines solchen Gremiums gut zu arbeiten, ist ein Qualifizierungs- und Persönlichkeitsbildungsprogramm. Das kann kein Supervisionsstudium leisten. Also das heißt, das ist einfach, ne, da kommt wirklich ganz viel Qualifikation auch zusammen. Und insofern ist es eine Möglichkeit, das berufsbegleitend zu machen. Und ich lehre auch ein bisschen. Ich mache dann nur über Triangulierung einen Tag in dem Programm, aber finde, dass das ausgezeichnete, hochqualifizierte Leute sind. Und das ist jetzt so, dass die Hans-Böttcher-Stiftung und die Uni und Stadt Bremen ein paar Stipendien vergeben, weil das natürlich ein teurer Studiengang ist. Den kann man sich, der kostet, glaube ich, 18.000 Euro oder sowas. Das kann man sich nicht mal so nebenbei leisten. Und dass das jetzt honoriert wird vom Land Bremen, aber auch von der Hans-Böttcher-Stiftung, das ist richtig klasse. Und dann ist es natürlich so, dass ein guter Betriebsrat sowas wie eine Kompetenzmatrix entwickelt. Ne, man macht, wenn, mein Hauptprodukt ist eigentlich nach der Wahl anzubieten, 2 Tage Teambildung. Da klären wir, was kommt auf euch zu, wollt ihr eigene Ziele setzen, was sind die Themen, wie stellt ihr euch auf, was braucht ihr an Arbeitskreisen, wie verteilt ihr eure Arbeit? Und ne, dass man so beziehen wir die Kollegen mit ein, also wollen wir partizipativ arbeiten, wie machen wir Führung? Also dass man, bevor man losgeht oder im Losgehen, wirklich so klärt, wie wollen wir diese 4 Jahre miteinander gute Betriebsratsarbeit machen? Und das fängt natürlich auch mit den Themen an. Und dann,
Warte
nach
mal
so einer
gerade,
Arbeit,
das bietest du an? Also bei
ja,
dir kann man das buchen. Das
das ist
will ich
mein
noch mal
Hauptprodukt.
hervorheben.
Ja, das
Ja.
ist mein Hauptprodukt eigentlich.
Ja, das finde
Ja.
ich wichtig, weil also dieser
Ah.
Teil, das ist ja dieses Konstitutive am Anfang,
Genau.
ne? Also
Ja.
wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir
Ja.
hin, sowas Identitätsbildendes als
Und nach
Gruppe.
2 Jahren macht man eine Zwischenbilanz und sagt, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht, wo stehen wir, müssen wir nachjustieren. Und ich hatte jetzt letztens, das fand ich witzig, denn Arbeitsrecht im Betrieb ist so die wichtigste Betriebsratszeitung, die wollten, und auch eine Gewerkschaft, dass ich was schreibe, wie macht man das letzte Jahr der Amtszeit, wie gestaltet man das gut? Dass man nicht nur sozusagen alles sich um die nächste Wahl kümmern, sondern dass man wirklich bis zum Ende gute Betriebsratsarbeit macht. Also es gibt immer wieder so Punkte, wo man nochmal sich auf das besinnt, wo stehen wir eigentlich und was wollen wir noch machen?
Ich finde
Und
die
wenn,
Struktur auch generell spannend für Supervision, Schrägstrich,
ja.
Teamentwicklung. Also Blocktage mit Grundstruktur
Ja.
erarbeiten und dann
Genau.
weiter zusammenarbeiten und im fortlaufenden Prozess reflektieren und Prozesse
Genau.
wieder anzugucken.
Und wenn dann die Arbeit verteilt ist, dann gibt es natürlich dicke Fortbildungsprogramme bei den Gewerkschaften. Da gibt es welche, der fährt zum Datenschutz. Es gibt welche, die fahren zu, wie machen wir Gesundheitsarbeit. Da gibt es welche, die fahren, wie machen wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Da gibt es, jeder soll eine Grundschulung. Das ist natürlich wichtig. Man macht erstmal Betriebsrat 1, 2, 3 bei der Gewerkschaft. Da kriegt man die grundsätzlichen rechtlichen Wissen. Aber dass sich sozusagen jeder Betriebsrat erstmal grundqualifiziert und dann für das, was er oder sie im Betriebsrat macht, auch noch speziell qualifiziert. Und dann
Okay.
dadurch hast du natürlich die Chance, dass du
Ja.
im Laufe der Zeit, auch mit der Praxis, dann tatsächlich auch kompetente Kolleginnen und Kollegen für diese fachlichen Themen kriegst.
Wichtig, dass wir zwischen Schulung und Supervision auch wirklich nochmal unterscheiden. Also das ist nicht
Ja.
dasselbe, man kann das nicht miteinander vermischen. Das
Nein.
sind zwei unterschiedliche Formate und beides hat seine Berechtigung.
Was völlig Eigenes, genau.
Wenngleich es manchmal verschwimmt, ne? Also ich
Genau,
weiß jetzt
ja.
nicht, also wenn ich jetzt. Also wenn ich an die eigene Praxis denke, also wenn ein schwieriger Fall ist, wozu ich fachlich was weiß, dann gebe ich das rein, dann setze ich mir kurz den Fachberatungshut auf
Ja,
und dann,
unbedingt. Ja.
aber der Hinweis muss immer sein, das finde ich wichtig, wenn es fachliche Defizite gibt, ist das
Ja.
eher ein Diagnosekriterium von Supervision, was
Ja.
man reingeben muss, dass man sagt, okay, da muss weiter fortgebildet und
Ja.
weitergebildet werden, ja.
Ja. Ich mach das natürlich auch, weil ich inzwischen so viel Erfahrung habe, dass wenn es darum geht, dass sie sagen, Mensch, wie machen wir eigentlich, wir machen Betriebsversammlungen, das ist ja ein wichtiges Mittel, Mitarbeiterversammlung, die sind traditionell so gelaufen, das Management hält ein Referat, der Betriebsratsvorsitzende hält ein Referat, dann ist die Frage, gibt es noch Fragen, da gibt es keine, also dann isst man noch eine Wurst und geht nach Hause. Und die jetzt sozusagen so spannend zu gestalten, dass die Einzelnen wirklich mit ihren Themen dort auch zu Worte kommen, dass man die sozusagen von der Inszenierung her, dass man die lebendig gestaltet, dass man die Leute einbezieht, dass man mit Word-Café oder mit irgendwelchen Abfragen, also dass man sozusagen wirklich mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf so einer eher unkommunikativen Veranstaltung in Kontakt kommt, da habe ich inzwischen natürlich viele Ideen und da mache ich dann auch, sage ich, Mensch, da kann ich euch jemand empfehlen, aber wir können auch schon mal eine halbe Stunde nehmen oder ihr macht eine Arbeitsgruppe und sagt, was haben wir an Ideen und ich füge dann meine Idee noch dazu. Also ich glaube, es fließen natürlich inzwischen ständig so kleine Fachinput-Anteile auch ein.
Wenn jetzt die Grundstruktur steht, Erhard, und du so ein Team begleitest, du hast ja vorhin davon gesprochen, alle in dem Gremium haben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten und dann gibt es einen Vorsitzenden. Was sind denn innerhalb dieses Teams, dieses Gremiums typische Konflikte, die auch in so einem Prozess entstehen, die supervisorisch bearbeitet werden müssten?
Das finde ich eine ganz schöne Frage. Ja, da kommt es eine weitere Eigenheit, glaube ich, von Betriebsrats- oder von Interessenvertretungsgremien zum Tragen. Im Gegensatz, glaube ich, zu vielen, das gibt es auch in Teams, in normalen Arbeitsteams, aber bei Betriebsräten gibt es oft diesen Wunsch, wir sind ein Gremium, wir sind eine Gruppe, wir sind eine verschmolzene, also wie eine symbiotische, politische, identifizierte Gruppe. Also dieser Gemeinschaftswunsch, der ist oft sehr groß in Betriebsräten oder auch in Mitarbeitervertretungen. Wir sind doch ein Gremium, heißt es dann. Und gleichzeitig bestehen die natürlich aus einer wahnsinnigen Diversität. Also du hast Leute unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlicher Professionalität, unterschiedlicher Abteilungen, Gewerkschaft ja, Gewerkschaft nein, unterschiedlicher Kenntnisse, unterschiedlicher Macken. Das heißt, du hast eine wild zusammengesetzte Gruppe von Leuten, die erstmal natürlich ihr Interesse, ihre Erfahrung im Blick haben. Und allein das kollidiert. Und wenn der Vorsitzende da sitzt, der muss gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir sozusagen uns entwickeln über so eine Amtszeit, dass diese ganz unterschiedlich denkenden und Interesse habenden Menschen doch ab und zu miteinander am selben Strang eines Themas ziehen und auch aushalten, dass es Unterschiede gibt. Also das ist ein wichtiges Thema. Also wie können wir das aushalten, dass der neben mir und der gegenüber manche Sachen völlig anders sieht als ich? Also kriegen wir eine Differenzverträglichkeitskultur hin? Und also kriegen wir ein Gefühl hin für unsere Diversität und können wir, und das wäre ja dann sozusagen die Arbeit eigentlich letztlich an der Triangularität des Arbeitens. Können wir es irgendwie aushalten, dass die Gefühle, die so aufkommen, möglichst irgendwie, wenn man an Bion denkt, also dass man eher eine Arbeits- als eine Grundannahmenkultur hat und dass man tatsächlich sozusagen die emotionale Energie und die Zanks und dass man wenig nicht leiden kann, dass sind Leute, all das, was man so kennt. Und das kann sich in Betriebsräten noch ganz anders inszenieren als im Berufs Teams. Da wird der Vorgesetzte irgendwann sagen, also oder der Teamleiter, also wie du dich hier immer aufführst, komm, beim nächsten Mal bist du nicht mehr dabei. Nein, aber wenn einer erstmal gewählt ist, dann weiß der, ich sitze hier 4 Jahre und egal wie ich mich aufführe, die kriegen mich nicht so schnell los. Das ist auch so, das ist richtig schwierig. Das heißt, du hast irgendwie Leute, die ihre Eigenwilligkeit auch im Ausmaß manchmal leben können und dürfen, die einfach unter aller Sau ist. Und ich glaube, und mit all so Zeugs hast du es
Das klingt
einfach.
total schwierig. Also ich habe mich jetzt gerade also
Ja,
in
ist
die
das auch.
Supervisorinnenrolle versetzt
Ist das
so,
auch.
und das sozusagen auszutrarieren. Und das ist ja auch, das klingt auch alles sehr mächtig ja auch, ja.
Ja.
Also Valentina, wie es dir geht, also ich klingt das gerade hochkomplex.
Ich habe total viele Bilder im Kopf gehabt,
Ja.
als du erzählt hast. Also auch von Menschen, die mir in meiner
Ich auch.
Berufsgeografie so
Ich auch.
begegnet sind. Und ich habe gedacht, boah, Hammer, ne? Also wenn du denen gegenüber sitzt, dann genau, und dann gibt es ja eine gewisse Macht. Und es gibt ja vielleicht auch so ein Boostergefühl. Ich bin gewählt worden, ne? Also, ne? So, jetzt bin ich
Ja.
hier und mich kriegst du hier nicht weg und so. Und was muss man dann als Supervisor, Supervisorin mitbringen, um das gut beraten zu können und damit auch umzugehen, weil die fechten ja erstmal ihre Gruppendynamik aus. Ne? Da geht es dann um Rang, ne? Wer steht hier wo und wer ist eigentlich der beste Betriebsrat unter
Ja.
uns, und solche Geschichten werden ja erstmal verhandelt. Und ich
Ja.
glaube, boah, da muss man schon auch Also da musst du schon hart gesotten sein, ne? Da darfst du dich nicht so schnell auch
Nö.
aushebeln lassen oder instrumentalisieren lassen. Und du brauchst, glaube ich,
Ja.
ich glaube, du hast das auch geschrieben, irgendwo eine trianguläre Kompetenz musst du
Ja,
mitbringen.
klar. Und man muss irgendwie so ein Grundgefühl haben, dass man die irgendwie trotz allem auch mag.
Genau,
Wenn man die, wenn man da, wenn man das
ja.
nicht hat, dass man diese Art von Institution, das ist eine paradoxe Institution, eigentlich ist es eine unmögliche Institution. Und das muss man ein Stück aushalten und man muss das Gefühl haben, ach irgendwie letztlich, also ich glaube, für mich ist, glaube ich, wichtig zum Aushalten, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist natürlich wesentlich eine demokratische Instanz. Es geht in der Betriebsratsarbeit natürlich ganz viel um Demokratie. Und es gibt gerade in den letzten Jahren wichtige Forschungen, die zeigen, dass in Betrieben, wo ein Betriebsrat gute Arbeit macht, der Anteil von Leuten, die AfD wählen, deutlich geringer ist. Also das heißt, sozusagen die Demokratie beginnt, da haben wir letztens hier eine Veranstaltung auch in Bremen gemacht, Demokratie beginnt im Betrieb. Und die Arbeit an der Demokratie im Betrieb ist eine der wesentlichsten Arbeiten, um Demokratie in der Gesellschaft zu stärken. Aber nicht dadurch alleine, dass es schon einen Betriebsrat gibt. Es gibt ja viele Betriebsräte, die sind eine Katastrophe. Also da hat man dann eher noch weniger Lust auf Demokratie. Aber wenn der Betriebsrat gut im Kontakt mit seinen Leuten ist und die das Gefühl haben, wir haben da jemanden, der uns tatsächlich durch diese Irrungen und Wirrungen ein Stück begleitet und für uns gute Arbeit macht, dann ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ist ja dann immer der Schlüsselbegriff auch in der Diskussion, dann haben auch Beschäftigte das Gefühl, über unseren Betriebsrat haben wir auch eine Selbstwirksamkeit und haben auch Anteil an der Gestaltung unseres Betriebes. Und das ist eine der, glaube ich, zentralen Möglichkeiten, tatsächlich sozusagen populistische und rechtsradikale Einstellungen ein Stück zu versuchen, niedrig zu halten.
Ah, das finde ich total spannend, was du sagst. Das bedeutet ja auch für meine supervisorische Haltung, habe ich jetzt rausgehört. Also ich muss das Gremium schätzen, wertschätzen. Ich muss selbst natürlich total identifiziert sein mit demokratischen Prozessen in Betrieben. Und ich habe mich gerade gefragt, ist ins Blaue gefragt, ja, wenn ich als Supervisor, Berater überwiegend sonst Führungskräfte berate, ist das ein Hindernis oder ist das gut für gleichzeitige supervisorische Arbeit mit Betriebsräten?
Ich habe einfach wenig Führungskräfte beraten. Was mir jetzt einfällt, ist ein bisschen quer dazu. Es gibt die Mitarbeitervertretung eines Krankenhauses hier, nicht in Bremen, sondern aber im Umzu. Die haben jetzt durchgesetzt bei der Krankenhausspitze, dass alle Führungskräfte im Haus eine Schulung kriegen in Mitbestimmung. Weil es immer schwierig ist, Führungskräfte regeln nicht wissen, wie können wir eigentlich gut mit dem Betrieb, also was dürfen die, was müssen wir. Und die durften auch aussuchen, mit wem sie anfangen. Und es ist nicht zufällig der Leiter der Buchführung oder Leiter der IT und so, die als erstes. Und weil es mir wichtig ist, ich glaube, dass eine gute Betriebsratsarbeit oder eine gute Mitarbeitertätigkeit macht Führung besser. Weil natürlich die Führungskräfte oft eben nicht in der Lage sind, kommunikativ zu sein oder genau auch sozusagen mit der Vielfalt und der Differenzierung im Betrieb auch umzugehen oder mit Macht umzugehen oder mit Leuten, die unter ihnen sind, Kompromisse auch trotzdem auch auszuhandeln und sowas. Und ein guter Betriebsrat schafft es, dass sozusagen seine Gegenüber auf Führungsseite wirklich auch Führungskompetenzen erwerben. Und insofern, ich hatte mal irgendwo bei meinem Abschiedsvortrag von der Uni, habe ich gesagt, ich glaube, dass kaum einer so viel zu gutem Klima in Bremer Betrieben beigetragen hat wie wir mit unserem Kurs, weil wir eben über 200, im Laufe der Jahre über 200 wichtige Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen ein Stück befähigt haben durch Begleitung ein Jahr, dass die in ihren Firmen, auch mit ihren Führungskräften, eher versuchen, lösungsorientiert, kompromissorientiert, eher produktiv zu arbeiten. Und dadurch, und das ist natürlich und man weiß auch, das ist gut untersucht, dass Unternehmen mit Betriebsrat produktiver sind. Also die sind nicht nur sozial besser und von den Grundarbeitsbedingungen besser, sondern die sind in der Regel auch sozusagen ökonomisch produktiver, weil die Fluktuation nicht so groß ist, weil die Leute Lust haben, ihre Kreativität einzubringen und. Also insofern ist die deutsche Mitbestimmung ist eigentlich ein Exportfaktor. Es gibt viele in der Welt, die sagen, Mensch, wie macht ihr das eigentlich? Bei uns gibt es immer Streiks und die wollen nicht und es gibt Putz. Kriegt ihr das eigentlich hin, dass ihr eure Leute, dass die Lust kriegen, sich an der Transformation zu beteiligen? Oder so. Also wir könnten das, ich merke so, es gibt noch so tausend Themen, die.
Ja, aber müssen wir zum Ende
Ja, ja, ja,
kommen.
ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, die ich wichtig finde.
Was sind denn klassische Konfliktthemen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung, Geschäftsleitung, die dann auch in der Supervision auftauchen können? Also
Ja.
welche, was bilden sich da vor allem für
Ja.
Konfliktthemen und Konfliktlinien? Das würde ich noch
Ja.
viel sehen für unsere Zuhörerinnen.
Mein neuestes Lieblingsthema auf dem Gebiet ist, und da kann man auf meiner Homepage auch den Aufsatz runterladen, der war auch dieses Jahr im Arbeitsrecht im Betrieb. Betriebsräte möchten immer auf Augenhöhe behandelt werden. Und wenn aber ganz, haben oft das Gefühl, unsere Gegenseite behandelt uns nicht auf Augenhöhe. Und dann rennen die dagegen an. Also ich sitze oft im Betriebsratsgremium, die können von morgens bis abends drüber reden. Jetzt hat der schon wieder, dann hat er wieder das gemacht, jetzt hat er das wieder gemacht. Also dieses sich ablästern und manchmal fast mit so einer verborgenen Begeisterung, was der sich alles sozusagen leistet. Das ist ja manchmal ganz schwierig mit diesen Abhängigkeitsbeziehungen. Und da bin ich, das ist mein neuestes Thema, wo ich auch versuche, in den Gremien zu arbeiten, zu sagen, versucht mal euch von euren Wünschen, dass die anderen euch be besser behandeln und anerkennen, zu verabschieden ein Stück und richtet eure Energie eher darauf, wie werden wir wirksamer. Also wie könnt, das habe ich letztlich der Theresia Volk geklaut, die hat ja da ein wunderbares Buch über Macht geschrieben, also war es geklaut. Wenn ich das schreibe, zitiere ich natürlich Theresia auch, mag die auch an der Stelle, aber ich finde diese Umwidmung zu sagen, Macht ist die Arbeit an der eigenen Wirksamkeit. Das heißt, ich muss wissen, welche Ziele habe ich und welche Mittel habe ich. Und wenn wir uns als Gremium darauf konzentrieren, welche unterschiedlichen Möglichkeiten und Mittel haben wir, bezogen auf unsere Ziele weiterzukommen. Und diese Verstrickung, diese Beziehungsverstrickung in so eine auch psychisch-soziale Abhängigkeit von den Gegenübern auf Führungsseite, das finde ich eins der heikelsten psychologischen und auch Supervisionsthemen im Verhältnis von Arbeitnehmervertretung und Führungskraft. Das wäre doch ein schönes Schlusswort.
Lieber Erhard, total super. Ich könnte auch noch jetzt lange zuhören und mit euch beiden weiter diskutieren. Aber wir sind tatsächlich am Ende. Wie geht ihr beiden raus? Tina.
Also ich mag ja dieses Thema gerne grundsätzlich. Das hat mit biografischen und auch berufsbiografischen Anteilen zu tun und mich inspiriert das immer. Und ich merke, wie sich in mir wieder so ein bisschen was mobilisiert. Und ich bin ganz angeregt dadurch, sehr angeregt. Und ich nehme noch mal viel mit, so viele Aspekte und denke auch noch über meinen Supervisanten nach. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Aber denke, okay, das habe ich nicht ganz schlecht gemacht, habe aber vielleicht auch ein paar Dinge nicht so gesehen, wie ich sie jetzt sehen würde, nachdem wir gesprochen haben.
Erhard.
Ja, ich sitze ja manchmal in Fortbildung von Supervisoren und kriege dann manchmal um die Ohren, was soll das jetzt mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft? Das sind gar nicht unsere Themen und so. Und als eher was ganz Fremdes und wusste nicht so genau, ob ich jetzt hier auch auf Herz und Niere geprüft werde, was das irgendwie so wirklich mit dem Kern der supervisorischen Profession und Identität zu tun hat. Und hatte das Gefühl, ich laufe zu meiner Höchstform auf und finde das hochspannend, mit euch zu reden. Und das ist doch ein richtig anschlussfähiges Thema auch an die Supervision ist. Und insofern gehe ich richtig zufrieden, muss ich sagen, aus dem Podcast raus.
Das freut uns. Mir geht es ähnlich wie dir, Tina. Ich bin also innerlich ist mein Demokratieteil mobilisiert. Ja, man hat eine Begeisterung, die ist sozusagen, die hat man in jedem Wort von dir bemerkt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Tina. Vielen Dank an alle Zuhörenden. Wir freuen uns über fleißige Kommentare auf allen gängigen Plattformen und hören uns im nächsten Monat wieder.
Und ich
Tschüss.